Hallo und herzlich willkommen zu eurem Pop-Up-Radio. Wir haben 5 Themen für euch rund um die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. An unserer Hochschule waren am Freitag die WCs für einige Stunden trocken. Studierende und Personal haben sich beschwert. Grund für die Ausfälle? Die WCs werden mit Regenwasser gespeist. Und da es in den letzten Wochen kaum geregnet hat, ist jetzt eben das Regenwasser knapp. Jansu Altuntas mit den Einzelheiten.
Kai Flintrop, Mitarbeiter der Hochschule, zuständig für die Gebäudetechnik, versucht die trockenen WCs zum Laufen zu bringen, indem er sich die Zisterne ansieht.
Das Wasser für die WC-Spülung befindet sich quasi hinter ihm, hinter dieser Betonwand. Dort befindet sich die Zisterne. Allerdings, mit der Tatsache, dass wir in der letzten Zeit so wenig Regen hatten, ist die Zisterne ziemlich leer.
An der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg werden die WCs durch Zisternen, das sind unterirdische Regenwasserspeicher, versorgt. Deswegen liefen am Freitag auch die WC-Spülungen nicht, da kein Wasser mehr übrig geblieben war.
Das ist ein Fall, den haben wir kürzlich ja gehabt, wie dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen sein dürfte. Dann waren für einige Stunden die WCs hier leider trocken.
Die Zisterne der Hochschule fasst maximal 2400 Kubikmeter. Um bei voller Zisterne ein Überlaufen zu verhindern, muss das Wasser in den Hochschulgarten entleert werden und versickert dort. Bei zu wenig Niederschlag wird mit üblichem Trinkwasser nachgeholfen. Normalerweise hätte eine Nachspülautomatik in Gang gesetzt werden müssen, ähnlich wie bei einem Spülkasten. Diese ist am Freitag ausgeblieben. In den vergangenen 3 Jahren war dies aber noch nie der Fall. Stania Nesrat, Studentin der Hochschule, ärgerte sich über die defekte WC-Spülungen.
Ja, als ich am Freitag auf WC war, hat die Klospülung nicht funktioniert.
Monatlich hat die Hochschule durch die Regenwassernutzung eine durchschnittliche Trinkwasserersparnis von 230 Kubikmetern. Bei einem Trinkwasserpreis von 1,60 Euro macht das auf das Jahr gerechnet ca. 4.400 Euro. Mit einem Feuerwehrschlauch wurde das Wasser in die leere Zisterne gefüllt, um das Problem zu lösen. Im Jahr 2016 konnte die Hochschule durch die Regenwassernutzung für die WC-Anlagen ca. 2.700 Kubikmeter Trinkwasser einsparen. Wann die Probleme mit der WC-Spülung behoben werden, ist noch unklar.
Kurzer Rückblick. Tag des offenen Projekts im vergangenen Juli. Da haben die Maschinenbauer ein elektrisch betriebenes Longboard vorgestellt. Das Board ist ein Langzeitprojekt der Maschinenbauer. In diesem Semester arbeiten die Projektteilnehmer weiter an dem Board. Ihr Ziel? Eine Gesten- und Gedankensteuerung zu testen. Marcel Titko war in der Werkstatt.
Pascal Kolb verbindet seinen Laptop mit dem Regler des E-Longboards und setzt den Elektromotor in Gang. Er sucht nach neuen Steuerungsmöglichkeiten für das Longboard. Bisher wird es mit einer Funkfernsteuerung bedient. Das überarbeitete Board soll sich durch Gewichtsverlagerung, Gestensteuerung oder Hirnströme steuern lassen. Durch eine Umfrage will er herausfinden, welche Steuerungsart potenzielle Nutzer interessiert.
Dann habe ich eine Umfrage gemacht, wo die Leute im Prinzip die 5 Bedienkonzepte bewerten, damit ich auch nochmal so einen Eindruck von außen habe. Und jetzt demnächst wird dann halt entschieden, welches Bedienkonzept ich dann in der Masterarbeit konkret dann umsetze.
Das Board an sich ist nicht ungewöhnlich. Die Technik befindet sich in einem Plexiglaskasten an der Unterseite. Wie ein ferngesteuertes Auto ist das Board akkubetrieben. Der Motor kann das Board auf bis zu 45 Stundenkilometer beschleunigen. Zum Vergleich, im normalen Verkehr dürfte es höchstens 6 Stundenkilometer schnell sein. Das Besondere an dem E-Board der Hochschule ist, dass der Motor im Freilauf automatisch von der Achse entkoppelt wird. Somit kann das Board einen Hang hinunterrollen, ohne durch den Motor abgebremst zu werden. Das gibt es derzeit bei keinem anderen verkauften elektrischen Longboard. Professor Jürgen Apfelbeck betreut auch dieses Semester wieder das Projekt.
Jetzt sind wieder 4 Personen dran und zum Beispiel soll jemand überlegen, ob es eine mechanische Kupplung geben kann. Dann könnte man elektrisch bremsen und hätte trotzdem die Funktion des Freilaufes. Dann haben wir ein relativ großes LCD-Display an Bord. Dann gibt es die Idee, das Ganze eventuell über eine Nunchuk-Fernsteuerung zu steuern.
Spätestens am Tag des offenen Projektes können alle einen Blick auf das Board werfen.
Hallo und herzlich willkommen bei Was gibt's Neues aus der Technik? Egal ob neue Innovationen oder Apps, hier gibt es allerlei Nachrichten über die neue Technik da draußen.
Wasser zum Mitnehmen. Ein Londoner Startup-Unternehmen hat essbare Wasserkugeln entwickelt. Die Kugel hat eine geleeartige Konsistenz und besteht aus Braunalgen, Calciumchlorid und Wasser. Das ist geschmacksneutral und vollständig abbaubar. Die Blase ist in etwa so groß wie ein Pfirsich und fühlt sich so ähnlich an wie eine Orange. Dadurch soll die Kugel auch in der Hosentasche transportiert werden können. Vor dem Verzehr kann man die Wasserblase wie eine Frucht schälen. Der Name der Erfindung lautet Oho. Das essbare Wasser gibt es auch mit verschiedenen Aromen und Geschmacksstoffen. Ziel des Projektes ist es, weniger Plastikflaschen zu benutzen.
Großstadt Abfallhai. In Köln werden im Juni 11 neue Mülleimer aufgestellt. Was auf den ersten Blick wie gewöhnliche Mülleimer aussieht, entpuppt sich als ein etwa 10.000 Euro teurer Hightech-Mülleimer. In den neuen Eimern ist jeweils eine solarbetriebene Müllpresse eingebaut. Dadurch wird der Müll komprimiert und fasst bis zu 7-mal mehr auf. In anderen Städten wie Kiel, Düsseldorf und Hamburg werden solche Eimer bereits eingesetzt. Sobald die Solarmülltonnen voll sind, geben sie über das Internet ein Signal an die zuständigen Werke. Auch der Füllstand kann online eingesehen werden. So bleiben unnötige Fahrten erspart und der CO2-Ausstoß sinkt. Durch die modernen Mülleimer soll weniger Abfall auf die Straße fallen.
Apple verhindert Birnenlogo. Eine chinesische Firma darf ihr Firmenlogo nicht mehr in Europa benutzen. Das hat das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum im Januar entschieden. Dieses Urteil wurde nun bekannt. Das Firmenlogo des Unternehmens Pear Technologies stellte die Silhouette einer Birne dar. Dieses wollte die Firma schützen. Jedoch legt Apple Widerspruch dagegen ein. Apple begründete den Schritt damit, dass das Logo mit dem Apple-Logo verwechselt werden könnte. Aus der Sicht des Amtes reicht bereits ein ähnliches Aussehen, um gegen einen Markeneintrag Einspruch einzulegen. Pear Technologies muss sich nun ein neues Logo suchen.
Neuer Facebook Messenger. Nach mehr als einem halben Jahr nach der ersten Veröffentlichung ist in Deutschland offiziell die Lite-Version des Facebook Messengers erschienen. Dieser braucht fast 10 statt der ursprünglichen 160 Megabyte. Durch die kompaktere Struktur soll der Messenger schneller sein, jedoch fallen einige Funktionen weg. So gibt es im Messenger Lite keine Chat-Heads, die die aktuellen Gespräche am Rand des Bildschirms zeigen. Insgesamt sollen weniger Hintergrunddaten abgefragt und somit das Datenvolumen geschont werden.
Das waren die Technik-News mit Anestis Jordanides und mir, Laura Hennigs. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, was gibt's Neues aus der Technik?
Unsere Bibliothek. Ort zum Lernen und zum Ausleihen der Bücher. Doch regelmäßig sind auch Autoren zu Gast auf dem Sofa und stellen ihre neuen Bücher vor. Am 9. Mai kam Jusa Bank und erzählte von ihrem Roman Schlafen werden wir später. Mohammed Abusarek und Laura Hennigs haben sich bei der Veranstaltung umgehört.
Erwartungsvolles Raunen ist zu hören, während sich Jusa Bank hinsetzt. Für die Veranstaltungsreihe Zu Gast auf dem Sofa der HBAS ist Bank heute in der Hochschule und liest Ausschnitte aus ihrem neuen Roman vor. Jusa Bank, Autorin.
Es ist immer sehr, sehr nett. Als Schriftsteller verdient man ja nicht so wahnsinnig viel Geld, deswegen ist es eine sehr gute Möglichkeit, alle 5 Jahre mal ein bisschen Geld zu verdienen.
2 blaue Sessel stehen im Zentrum des Raumes, dazwischen ein Tisch und 2 Mikrofone. Um diese Art Bühne versammelten sich rund 200 Gäste im größten Hörsaal, um sich die Auszüge des Romans anzuhören. Rund 1,5 Stunden konnten die Zuhörer in die Geschichte der 2 Freundinnen Martha und Johanna eintauchen. Die beiden literaturbegeisterten Frauen helfen sich gegenseitig mit dem Problem des Älterwerdens fertig zu werden. Banks Roman besteht aus E-Mails, die die beiden über mehrere Jahre austauschten. Bank wurde für ihren ersten Roman Der Schwimmer unter anderem mit dem Deutschen Bücherpreis ausgezeichnet.
Für mich ist es immer toll, weil ich mich von meinen Romanen dann sehr gut verabschieden kann. Also ich kann nicht einen Roman beenden und am nächsten Tag mit dem nächsten beginnen.
Schon seit 17 Jahren richtet die Hochschule die Veranstaltungsreihe aus. Unter anderem hat Gregor Gysi aus einem seiner Bücher vorgelesen. Auch Bank war bereits vor 3 Jahren schon einmal zu Gast. Organisiert wird die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Generalanzeiger, der Bücherstube St. Augustin und dem Rhein-Sieg-Kreis. Die Eintrittskosten lagen bei 10 Euro, ermäßigt 6 Euro. Durchschnittlich 100 Interessierte sind für gewöhnlich bei den Lesungen dabei. Als die Lesungen begonnen haben, waren es um die 30. Unter den Studenten der HBAS scheint die Veranstaltungsreihe allerdings nicht so gut anzukommen. Ein Trend, den die Veranstalter gerne ändern würden. Susanne Patt-Bohlscheid, Mitarbeiterin der Bibliothek.
Ja, wir versuchen natürlich hier innerhalb der Hochschule viel Werbung zu machen, auch über verschiedene soziale Medien. Ich weiß es nicht, warum wir es nicht schaffen, die Studierenden anzusprechen.
Der nächste Gast sitzt am 7. Juni in Rheinbach auf dem Sofa. Olga Gryasnova stellt ihren Roman »Gott ist nicht schüchtern« vor. Verkauft werden die Tickets in der HBAS-Bibliothek und in der Bücherstube St. Augustin.
In der Nerd-Ecke bringen wir euch jetzt in Sachen Popkultur auf den neuesten Stand.
Hey Leute, willkommen in der Nerd-Ecke. Hier halten wir euch über Games, TV-Serien und Filme auf dem Laufenden. Heute unter anderem mit der Rückkehr von Twin Peaks, einer neuen Staffel Tote Mädchen lügen nicht und Marvel Games in VR. Mit Marcel Tittko
und Marvin Sommershof.
She's dead, wrapped in plastic.
Twin Peaks kehrt zurück. Die exzentrische Serie von David Lynch wird 25 Jahre nach ihrer Absetzung endlich fortgesetzt. Was diesmal in der seltsamen Kleinstadt passiert, ist bisher nicht bekannt. Sender Showtime und Regisseur David Lynch wollen den Zuschauern die Überraschung nicht verderben. Wer also wissen möchte, was es mit dem Geheimnis von Twin Peaks auf sich hat, der sollte die Premiere am 25. Mai nicht verpassen.
Ich werde dir gleich die Geschichte meines Lebens erzählen. Genauer gesagt, warum mein Leben endete.
Die Serie Tote Mädchen lügen nicht, nach dem gleichnamigen Buch von Jay Asher, bekommt bei Netflix eine zweite Staffel spendiert. Es geht um den Selbstmord eines Mädchens und dessen ungeahnte Folgen. Aufgrund der heiklen Thematik wurde die Serie von Zuschauern und Kritikern gemischt aufgenommen.
Die Comic- und Filmschmiede Marvel arbeitet derzeit an Inhalten für die virtuelle Realität. Wie üblich verspricht man den Spielern eine unvergessliche Erfahrung, sagt aber nicht, wann sie rauskommt. Weitere Infos gibt's vermutlich schon zur E3 im Juni.
Das war's mit der Nerd-Ecke.
Wir hören uns nächste Woche wieder.
Comic, Mangas und Graphic Novels. Die Bundeskunsthalle bietet mit rund 300 Exponaten aus Amerika, Europa und Japan die größte Comics-Ausstellung in Deutschland. Poster großer Originalseiten der Comics zeichnen die Sammlung aus. Was die Ausstellung zu bieten hat, berichtet Karina Resinkin.
Nach Entwerten der Eintrittskarte betritt man als erstes einen Shop. Vor den Regalen stöbern die Leser in ihren Lieblingsheften wie Lucky Luke und Mickey Mouse. Das Zeichenblock große Little Nemo in Slumberland passt neben die kleinen Hefte nicht rein. Auf roten, blauen und gelben Wänden führen die Zeichnungen durch die Comicgeschichte. Vom Comicheft zur Graphic Novel und dem Mangaheft. Passend zu jedem Thema befinden sich in jedem Raum Leseecken. Wer Geduld hatte und sich anstellte, konnte mit Hilfe von VR-Brillen in die Comic-Welten eintauchen. Umgeben von brennenden Kutschen konnte der Comic Hogan's Alley hautnah nacherlebt werden. Der Kurator der Ausstellung, Alexander Braun, ist begeistert, dass die Ausstellung in der Bundeskunsthalle stattfindet.
Das ist ganz großartig, dass das hier in der Bundeskunsthalle stattfindet, weil man ja sonst eher mit kleineren oder mit Spatenmuseen zu tun hat, also Cartoon-Museum oder Kunst- und Gewerbemuseen. Mit so einem großen Partner wie der Bundeskunsthalle ist das natürlich spektakulär, weil man viel bessere Möglichkeiten hat. Das kann man mit einem kleinen Museum alles gar nicht machen.
Ziel der Ausstellung ist es, dass der Comic mehr an Bedeutung als künstlerisches Medium gewinnt. Im vergangenen Jahr wurden in der Schirnkunsthalle Frankfurt die Comic-Pioniere des frühen 20. Jahrhunderts vorgestellt. Ihnen waren US-amerikanische Zeichner wie Vincent McKay, George Harriman und Frank King besonders wichtig. Dort war Alexander Braun ebenfalls Kurator. Er betont die Bedeutung des Comics in der Kunst.
Es bringt ja auch dem Medium Reputation. Wir wollen ja, dass die Leute lernen, dass das ein wertvolles und tolles künstlerisches Medium ist. Ja, man erweist dem Medium den Respekt, dass es ein verdientes künstlerisches Medium ist. Und wenn der Comic dann davon partizipiert, dass mehr Leute ihn lesen, ist das ganz wundervoll.
In der Bundeskunsthalle traf man auch Kunsthistoriker und Künstler. Ralf König, Comiczeichner und Autor, zog es ebenfalls zu den originalen Werken. Er betrachtete die Strips aus der Sicht eines Zeichners.
Wenn man selber zeichnet, steht man vor einigen Werken einfach sprachlos, weil das sehr, sehr viel Kunst erfordert und wie mit Schatten, mit Tusche umgegangen wird. Das ist schon immer was sehr Faszinierendes.
König hält eine Lesung anlässlich der Ausstellung am 23. Mai. Er liest aus seinen Comics vor, während die Bilder auf Leinwand gezeigt werden. Bis zum 10. September finden mittwochs und sonntags öffentliche Führungen statt, um mehr über die ausgestellten Werke zu erfahren.
Das war euer Pop-Up-Radio. Nächstes Mal haben wir auch wieder spannende Themen für euch. Und bis dahin, ciao!